Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 von 9, unserem kleinen und feinen Podcast zum Thema Digitalisierung und alles rundherum. Und Lars und ich sind heute besonders stolz, froh, dass wir wieder zwei Gäste haben. Wir haben hier einmal den Holger Klötzner und den Dennis Schwalbach von der Stadt Darmstadt. Und wir werden den beiden über Digitalisierung hier in der Stadt Darmstadt reden. Die, die öfters zuhören, wissen ja, dass wir immer so ein bisschen über den Wolken zu schweben scheinen. Mit Axel Oppermann reden wir darüber, ob es Alternativen zu Microsoft gibt. Wir hatten das CENDIS, das Zentrum für digitale Souveränität. Da haben wir über deren Open-Source-Alternativen gesprochen. Wir hatten die Kollegen hier von der Smarter City Darmstadt vor einiger Zeit da, wo die Mülltonnen plötzlich digital waren. Aber jetzt wollen wir wirklich mal in den Alltag gehen. Deshalb freue ich mich ganz besonders, lieber Holger, lieber Dennis, wir haben uns aufs Du geeinigt, dass ihr beide heute bei uns seid. Denn ich glaube, wir können auch eine ganze Menge lernen, eben mal nicht aus der Sicht von ganz oben, sondern aus der Praxis in der Verwaltung, wie dort eben Digitalisierung entsprechend funktioniert. Und ich denke, wenn ihr beide euch dann nochmal kurz vorstellt, bevor wir, Lars, euch irgendwas Falsches sagen, Lars sagt euch nie was Falsches, aber ich, dann können wir dann auch in Medias Res gehen, können dann wirklich mal reden, was es hier heißt, in der Digitalstadt Darmstadt Digitalisierung zu verantworten.
Dennis, willst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Dennis Schwalbach. Ich kenne die Verwaltung im Berufsleben jetzt seit über 30 Jahren. Bin also ein Kind der Verwaltung. Ursprünglich eigentlich mit einer Finanzverwaltung angefangen. Aber das Thema IT hat uns mich alle in der Verwaltung von Anfang an immer mit begleitet. Und im Laufe der Jahre habe ich mich dann ein bisschen spezialisiert in Richtung Projektmanagement, IT-Sicherheit und Digitalisierung war da immer ein Thema.
Gut, dann mache ich mal weiter, Holger Klötzner. Ich bin ins Berufsleben gestartet mit einer IT-Ausbildung, aber erst eine schulische, das war der sogenannte IT-Assistent. Dann habe ich die Ausbildung, duale Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration gemacht, übrigens in einer öffentlichen Verwaltung, Stadtverwaltung Wetzlar. Schönen Gruß an die Kolleginnen und Kollegen von damals. Dann habe ich mir gedacht, öffentliche Verwaltung, ich brauche mal ein bisschen was mit mehr Action. Ohne dass das jetzt despektierlich klingen soll, bin dann zu einem großen Familienunternehmen gegangen, die Friedhelm-Loh Group, / Rital, kennt man vielleicht am ehesten. Habe dort dual Wirtschaftsinformatik studiert, später dort als SAP-Berater gearbeitet, also als Inhouse-Consultant. Habe dann nach einem Jahr Berufstätigkeit nach dem Studium entschieden, dass ich vielleicht nochmal gerne nach Spanien umziehen möchte. Habe dann dort weiterhin als SAP-Berater gearbeitet, immer noch bei Rital, meinen Master in Wirtschaftsinformatik drangehängt, kam dann wieder zurück nach Deutschland, habe nach einer kleinen Zwischenstation eigentlich auch im Startup-Umfeld habe ich dann das Startup 1er Care von Anfang an mit begleitet als operativer Geschäftsführer. Es war meine letzte Tätigkeit, bevor ich jetzt hier Dezernent in Darmstadt geworden bin. Ja, das habe ich über 4 Jahre lang gemacht. Habe dort natürlich nochmal sehr, sehr viel gelernt, nicht nur über das Thema IT, sondern auch über das Business. Ja, und dann kam irgendwann der Ruf in die Politik und seitdem bin ich Dezernent für Bildung und Digitalisierung in Darmstadt. Das sind 200 Leute hier in meinen Ämtern, mit denen ich tagtäglich Projekte umsetze und es macht mir sehr viel Spaß. Das tue ich seit 4 Jahren und jetzt komme ich auch mal zum Schluss.
Ja, nochmal herzlich willkommen.
Ja. Herzlich willkommen.
Lars, willst du ja das Entree machen? Was interessiert dich denn? Du kennst ja schon ein bisschen was von Darmstadt aufgrund der Folgen, die wir schon mal gemacht haben. Ne?
Ja, das stimmt. Ein bisschen was von Darmstadt kenne ich. Ich war auch schon noch ein paar Mal vor Ort. Aber was jetzt so die Digitalisierung angeht oder der Digitalisierungsgrad von Darmstadt, das bekomme ich ja dann von dir mit, Stefan, oder eben ja aus Medienberichten oder was man dann eben so hört. Dass Darmstadt war ja auch mal, ich weiß gar nicht, wie lang es her ist, eben wurde ja auch mal ausgezeichnet, ich glaube, vom Bitkom als Digitalstadt. Genau, ist ein paar Jährchen her, genau. Und da, glaube ich, hatten wir auch schon drüber gesprochen, Stefan, als eben diese Auszeichnung kam. Ja, genau. Und vielleicht, vielleicht können wir mit dem mal mit einem analogen Thema vielleicht mal anfangen, weil was mich interessieren würde, vielleicht mal so zum Anfang, was ärgert Sie denn so im Alltag, was analog ist und was Sie gerne digital hätten, was vielleicht noch nicht digitalisiert ist?
Ich zeige das jetzt mal hier im Video. Aha. Das ist eine Unterschriftenmappe. Aha. Also ganz, ganz klassisch Unterschriftenmappe. Für manche Dinge machen wir das einfach noch. Das ist die sogenannte Schriftformerfordernis im öffentlichen Raum. Kann man mittlerweile auch anders lösen. Wir sind dabei, das zu ändern. Aber das ist tatsächlich etwas, was mich dann doch noch nervt hier und da, dass man noch Originalunterschriften geben muss und das nicht irgendwie durch einen digitalen Prozess einfach abhaken kann.
Ja, das kann ich gut verstehen. Dennis, wie sieht's bei dir aus?
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Die Unterschriftenmappen ist natürlich nur ein Teil davon, aber in der Verwaltung sind noch sehr, sehr viele analoge Prozesse, die dann letztendlich auch sehr viel Zeit kosten in der Bearbeitung. Wäre sehr wünschenswert, wenn wir es schaffen, auch die Verwaltung gerade intern mehr zu digitalisieren. Nach außen hin ist ja durchaus auch einiges schon passiert, auch mit dem Online-Zugangsgesetz. Oftmals aus meiner Erfahrung endete das aber auch gerade bei der Finanzierung von solchen Maßnahmen eher nach außen hin. Für die Bürger ist das erstmal ganz schön. Aber letztendlich fehlt uns dann die Geschwindigkeit, weil die Digitalisierung innerhalb der Verwaltung noch nicht so ist, wie man sich das gerne wünscht.
Wie papierlastig ist denn auch die Verwaltung aus eurer Sicht?
Also ich würde sagen, wir sind besser geworden. Wir haben jetzt gerade die E-Akte eingeführt bei uns hier im Dezernatsteam und beispielsweise im Bürger- und Ordnungsamt gibt es die E-Akte jetzt auch schon seit längerer Zeit. Da hat sich wirklich schon sehr, sehr vieles ins Digitale verlagert. Das ist dann teilweise sogar das, was man als End-to-End bezeichnet, also die komplette Kette digital. Aber es gibt sehr, sehr viele Ämter, die aufgrund der eingesetzten Fachverfahren oder weil die E-Akte noch nicht da ist, dann eben doch diesen Medienbruch immer wieder drin haben mit Ausdrucken, Unterschreiben und gegebenenfalls dann irgendwann wieder einscannen. Das ist was, wo Dennis und ich tagtäglich dran arbeiten, dass sich das verbessert.
Wobei man fairerweise ja sagen muss, es ist nicht nur ein Thema in der Verwaltung. Auch wenn man in manches Unternehmen reingeht, ist das noch immer so, dass eben die Medienbrüche entsprechend da sind. Und schaue ich natürlich als Bürger von Darmstadt von außen drauf. Ich kenne das Online-Portal, weiß, dass ich mich dort eben entsprechend Services abrufen kann, dass die auch nutzen kann. Wie wichtig ist denn dieses Online-Portal für euch jetzt in eurer Verantwortung für die IT der Stadt Darmstadt? Und wie weit seid ihr? Was muss da noch getan werden? Ein Thema habt ihr ja schon angesprochen. Das, was dahinter kommt, sollte dann auch möglichst digital durchgängig sein, end-to-end. Aber wie würdet ihr das von eurer Seite aus beurteilen und wie wird's angenommen?
Du meinst das digitale Rathaus? Ah, okay, super.
Sorry, hätte ich das nicht verwundieren lassen.
Alles gut. Nee, wir haben das digitale Rathaus eingeführt 2023. Und wir hatten vorher als Stadt Darmstadt eine Webseite, die fürchterlich unübersichtlich war. Ich sehe Kopfnicken sofort. das hat tatsächlich das, was die Bürgerinnen und Bürger hauptsächlich von uns wollen, nämlich städtische Dienstleistungen, sprich Online-Formulare und auch, sag ich mal, analoge Formulare, sehr, sehr viel zugänglicher gemacht, als das bis vorher der Fall war. Da musste man echt super lange suchen. Ich muss dazu sagen, ich bin ja jetzt auch kein Urheiner, sondern ich bin ja ein Zugezogener hier in Darmstadt. Und als ich dann im Jahre 2021 zugezogen bin und da noch die alten Strukturen herrschten, das hat mich dann durchaus hier und da zum Verzweifeln gebracht. Mittlerweile ist es aber so, digitales Rathaus ist ausgerollt, wird auch mit immer mehr digitalen Dienstleistungen ausgestattet und die normale Webseite der Stadt Darmstadt ist mittlerweile auch erneuert und die Zugriffszahlen entwickeln sich positiv, so würde ich das jetzt mal, ohne jetzt exakt gerade die Zahlen parat zu haben, aber es entwickelt sich auf jeden Fall sehr gut und das digitale Rathaus wickelt einen sehr großen Teil der Anfragen ab, die wir haben.
Also heißt, es wird doch gut angenommen dann von den Bürgerinnen und Bürgern in der Stadt oder ist da der Großteil dann schon dann doch eher auf analogem Wege, sind die dann unterwegs?
Also ich würde sagen, der erste Verbindungspunkt mit der Stadtverwaltung ist meistens online. Ich meine, klar, es gibt super viele Leute, die exakt wissen, was sie wie mit der Stadtverwaltung zu tun haben, aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die wissen einfach nur, wo sie ungefähr hinwollen. Also das Ziel ist ihnen bewusst. Und dann googeln sie erstmal so. Das ist ja der Standardweg, der absolute Standardweg. Ne? Man geht auch im Regelfall nicht auf darmstadt.de, sondern man googelt. Zum Beispiel, wie bekomme ich, mein Kfz-Kennzeichen in Darmstadt? Punkt. So, und da kommt als allererstes unser digitales Rathaus und zeigt einem genau auf, welche einzelnen Verwaltungsdienstleistungen es da gibt. Und ja, dementsprechend, das ist so die erste Anlaufstelle für die Leute. Dennis, was sagst du? Nicht, dass ich nur die ganze Zeit rede.
Nein, das ist vollkommen richtig. Ich werde vielleicht noch ergänzen, weil die Frage ist ja von Stefan auch noch gewesen, letztendlich, was passiert dann dahinter? Also die Online-Anträge, ja, die sind da, das funktioniert meines Erachtens auch gut. Mein Eindruck ist auch, ich kenne die Zahlen auch jetzt nicht auf den Punkt genau, aber sie steigen von Jahr zu Jahr. Also es wird angenommen, die Online-Anträge an sich werden ja auch immer noch mal ein bisschen verbessert, sodass sie ein bisschen zugänglicher sind. Wir gucken ja auch mit unserem Partner, die Ecom, die uns Sivento 21 zur Verfügung stellt. Das ist ja eine Software, die von den meisten Kommunen oder teilweise auch von den Ländern im Einsatz ist. In den Dashboards auch immer, wo bricht so ein Online-Antrag ab? Also, ne, oder in welches Datenfeld wird nicht mehr gefüllt, um einfach dann mal zu schauen, haben wir das vielleicht falsch beschrieben? Was ist der Grund, warum die Leute an der Stelle aus dem Online-Antrag aussteigen? Das wird immer wieder nachgebessert. Von daher, wird die Leistung besser und auch dann dementsprechend die Nutzung wird besser. Nach hinten raus ist es ein bisschen komplexer, würde ich sagen, denn wir haben Online-Anträge, wenn das über Sivento 21 über die Software ist, dann sind die in der Regel, wie der Holger Kletzner gesagt hat, zum Teil End-to-End, also von wirklich dem Online-Antrag bis zu der Bescheid wird digital zugestellt, das ist möglich, aber wir haben natürlich durchaus auch Fachverfahren, die dann dahinter stehen. Da ist tatsächlich nur die Annahme der Daten und die müssen dann über Schnittstellen in vorhandene Fachverfahren übertragen werden. Da kommen wir wieder in eine Komplexität. Auch eine Frage des Geldes, lohnt sich eine Schnittstelle? Das sind dann eher so Probleme, die sich anschließen.
Da hast du auch gerade ein gutes Stichwort genannt. Nun sind die Kommunen nicht unbedingt auf Rosen finanziell gebettet und auch in Darmstadt. Holger, du wirst ja auch immer wieder mitbekommen in den Diskussionen, geht es immer wieder ums Budget, wo wird Geld investiert und da hat man durch den Anspruch einerseits einer durchgängigen Digitalisierung, auf der anderen Seite ist man dem berühmten, ich hasse das Wort, aber Sachzwängen und den finanziellen Rahmen entsprechend gebunden. Wie schätzt ihr beide denn die Situation ein? Ich meine, man hat ja diesen Anspruch, Online-Zugangsgesetz etc. pp. Dinge digitale abzuwickeln. Und was ist dann noch alles noch zu tun? Denn man so eine Infrastruktur, klar, es gibt Dienstleister, die ihr auch entsprechend nutzt, aber eine Infrastruktur muss ja auch aufgebaut und betrieben und ständig aktuell gehalten werden. Das sind ja schon Mittel, die entsprechend A, für den Unterhalt notwendig sind und B, dann auch für den Ausbau notwendig sind.
Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie ich das am besten sage. Also es ist ein bisschen widersprüchlich tatsächlich. Wir hatten in meinen ersten beiden Amtsjahren ganz große Schwierigkeiten, Geld oder mehr Geld für Digitalisierung zur Verfügung zu stellen, weil alle irgendwie davon ausgegangen sind, das braucht nur die richtige Software, das muss irgendwie laufen. Aber niemand hat so wirklich verstanden, auch in der politischen Sphäre, dass es strukturelle Veränderungen braucht innerhalb der Verwaltung, dass es eben nicht nur eine technische Angelegenheit ist, sondern auch eine organisatorische Angelegenheit. Wir hatten vorher ein Amt in meinem Beritt, das hieß das Amt für Digitalisierung und IT. Das hat man kurz vor meinem Amtsantritt, hat man das zum Amt für Digitalisierung und IT gemacht und dachte, dass in dem Moment, wo da Digitalisierung drin steht, auch Digitalisierung passiert. In Wirklichkeit war das Amt aber entsprechend nicht personell ausgestattet. So, und der große Wendepunkt, wo sich dann vieles geändert hat, kam jetzt hier in den vergangenen 1-2 Jahren, wo wir gemerkt haben als öffentliche Verwaltung, wir können die Fachkräfte nicht mehr gewinnen, die wir brauchen. Und das liegt vor allem am demografischen Wandel. Wir werden innerhalb der nächsten 10 Jahre 30% unserer Belegschaft in den Ruhestand verabschieden müssen. So, und diese Leute, die wachsen leider nicht an Bäumen und die wachsen vor allen Dingen nicht in der Masse nach, wie wir sie brauchen. Und das lässt den Schmerz, der da jetzt langsam entsteht, auch immer noch stärker wirken, weil die Leute merken, okay, egal wie oft wir eine Stelle ausschreiben, wir können sie einfach nicht nachbesetzen. Wir müssen in Digitalisierung investieren. Und genau das ist jetzt auch passiert. Das heißt, trotz sehr schwieriger Haushaltslage, und das ist das, was ich meinte mit, das ist ein bisschen widersprüchlich zur allgemeinen Wahrnehmung, haben wir im in diesem einen Bereich Digitalisierung haben wir die Mittel, ich kann euch oder sag euch jetzt nicht exakt, wie viel das ist, ne, aber wir haben die Mittel enorm angezogen, während alle anderen Bereiche sparen mussten. Aber gleichzeitig heißt es auch, alle anderen Bereiche profitieren von diesem Investment, von diesem langfristigen Investment.
Eigentlich jetzt gerade in diesem Jahr oder seit der neuen Regierung hat das irgendwie noch einen Einfluss gehabt, vielleicht auch eher so einen, weiß ich gar nicht, ideellen oder psychologischen Einfluss, dass es jetzt eben auch Digitalisierung ja auch bundesweit dann nochmal eine andere Rolle spielt mit dem Ministerium. Also ist dadurch irgendwie auch ein anderer Schub dann nochmal reingekommen in die lokale Arbeit?
Ich glaube nicht, dass sich das kommunal direkt ausgewirkt hat bei uns. Es ist dieser allgemeine Trend so von wegen, hey, wenn wir jetzt nichts machen, dann stehen wir in ein paar Jahren mit einem nicht funktionsfähigen Staat da. Und dieser nicht funktionsfähige Staat, daran wird die Demokratie oder daran kann die Demokratie letzten Endes scheitern. Weil worauf basiert denn Demokratie? Demokratie basiert auf Vertrauen letzten Endes. Auf das Vertrauen in staatliche Institutionen. Und wenn der Staat nicht funktioniert, deshalb haben übrigens auch alle Parteien, inklusive meiner eigenen, gerade in ihren Wahlprogrammen stehen, der Staat muss funktionieren, die Stadt muss funktionieren, die Verwaltung muss funktionieren. Also wenn das nicht geschieht, dann schwindet das Vertrauen in den Staat und dann wird es mit uns irgendwann bergab gehen. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Und eine Sache, die neue Bundesregierung und auch das neue Bundesministerium aber durchaus im Positiven bewirkt haben, ist, dass man jetzt mittlerweile an umfangreicheren, größeren Lösungen arbeitet. Also wir hatten ja bisher immer eine sehr starke Konzentration auf Insellösungen. Jede Kommune war sich größtenteils selbst überlassen, hat da eigene Software eingeführt und so weiter und so fort. Mittlerweile arbeitet man auch sehr stark getrieben durch den IT-Planungsrat an der sogenannten Deutschland-Architektur oder Deutschland-Stack. Und auf die Art und Weise werden die Prozesse, die für fast alle Kommunen gleich sind, ne, endlich mal auf, also zumindest mittel- bis langfristig gesehen, auf eine Plattform gehoben, an der wir uns einfach anschließen können. Und das ist ein erheblicher Schritt nach vorne. Da bin ich schon happy drüber, muss ich sagen.
Nun wird der Deutschland-Stack ja durchaus auch noch kritisch gesehen. Er wird ja auch laufend nachgebessert, weil man sagt, man muss da noch mehr auf europäische, auf deutsche Lösungen setzen, um unabhängiger Klar. zu werden. Auch da werden wir eine Folge machen. Da haben wir noch einen Gesprächspartner in petto, der zu uns kommen wird. Aber was ich mal so in den Ohren hatte, Dennis und Holger, ist das berühmte Wort Fachverfahren. Ja, dass hier sehr viele Fachverfahren implementiert werden. Nun kommen wir aus einer Welt, sowohl der Lars wie auch ich, wo SAP vielleicht eine Rolle spielt, wo ServiceNow eine Rolle spielt. Also diese ganz großen Klötze, die ihr auch teilweise aus der Praxis kennt, ihr beiden, oder eben auch zumindest davon gehört habt. Was ist denn jetzt so die klassische Software, die in den Ämtern entsprechend eingesetzt wird? Du hast eben gesagt, das wird jetzt zunehmenderweise, weil die Verfahren oder die Prozesse schon gleich sind oder ähnlich sind zumindest mal, mehr standardisiert. Aber ich hatte so in der Vergangenheit den Eindruck, das sind dann doch Speziallösungen, die gebaut werden und die sich dann sehr stark unterscheiden können, nur auch sehr proprietär entsprechend gebaut wurden, historisch in der Vergangenheit.
Ja, wenn ich starten kann, das ist genau so, wie du es eben dargestellt hast, Stefan, liegt aber natürlich auch teils in der Natur der Sache. Ne? Wir haben hier Verfahren wie im Sozialbereich ProSatz, das ist was viele Kommunen auch in vielen Bundesländern einsetzen, was aber auch hier vorteilhaft ist, weil es schon eine Software ist, die tatsächlich sehr breit gefächert im Einsatz ist und jetzt nicht eine Kommune nur für sich gemacht hat. Ursache ist letztendlich, die Sozialgesetze sind gleich. Von daher hat man dann auch eine Software, die zum Glück die gleichen Prozesse anbietet, um diese Verfahren dann abzuarbeiten. Ähnlich ist es wie im Kfz-Bereich. Also viele, wo Bürgerkontakte sind Softwaren schon in Anführungsstrichen für den öffentlichen Dienst, sind die standardisiert. Also da hat nicht jede Kommune eine eigene Sache. Teilweise ist es aber so, dass historisch gewachsene Fachverfahren einfach da sind, weil das mal angeschafft wurde. jetzt sind sie erstmal da. Und auch das ist halt eine große Herausforderung zu sagen, wie standardisiert man das Ganze? Prozessual ist es die eine Sache und letztendlich auch die Hardware, die dahinter steht, die ist auch historisch gewachsen, teils veraltert oder zumindest so, dass man nicht sagen kann, auf der Software läuft jetzt auch mal plötzlich ein ganz anderes System. Auch da muss man immer mitdenken, es ist dann nicht nur die Software, sondern teils muss man dann immer noch Vorarbeiten leisten, um überhaupt mal einen digitalen Nutzen aus neuen oder standardisierten Fachverfahren, standardisierten, ja, wenn man Fachverfahren oder GeoMa Standardverfahren dann auch heben zu können.
Und wie läuft da die Kommunikation oder Zusammenarbeit vielleicht auch dann über Kommunen hinaus, also jetzt mit anderen Kommunen in Hessen, vielleicht auch mit dem Land? Also ist da auch ein stärkerer Austausch jetzt da, als es vielleicht früher der Fall war?
Würde ich auf jeden Fall so sagen. Also wir haben beispielsweise mit Wiesbaden und Frankfurt eine sehr gute Verbindung. Wir haben auch schon gemeinsame Papiere veröffentlicht, was so unsere Digitalvision bis Ende des Jahrzehnts ist. Von daher, ja, Ressourcen bündeln, zusammenarbeiten, nicht immer auf der eigenen Insel arbeiten, das ist durchaus en vogue mittlerweile.
Und gibt es ja die kommunalen Rechenzentren. Ich glaube, ihr nutzt die ja auch. Inwiefern spielen die denn bei euch in dieser Standardisierung? Und bitte nicht stören lassen, ein Kater ist immer hier bei uns ab und zu mit im Bild und moderiert auch mit. Das macht so immer Katzen-Content geht, das treibt unsere Zahlen gleich nach oben. Ja, aber zurück zu diesem kommunalen Rechenzentrum. Rechenzentren, die ja auch historisch gewachsen sind, die es schon lange gibt und die verschiedene Kommunen eben auch in Hessen und nicht nur in Hessen eben jeweils bedienen. Wie ist dort die Zusammenarbeit? Was bekommt ihr von denen geliefert? Helfen die bei der Standardisierung oder welche Rolle spielen die denn für euch als Verantwortlicher für die IT der Stadt Darmstadt?
Vielleicht nochmal, der Holger kann das sicherlich, was die ECOM 21 jetzt unser kommunales Rechenzentrum betrifft, dann nochmal genauer sagen. Ich würde vielleicht nochmal einen Schritt vorweg gehen. IT-Planungsrat ist vorhin auch schon mal genannt worden vom Holger. Auch hier seitens der Kommunen so, dass man sagt, naja, es gibt zwar, das ist richtig, die kommunale Selbstverwaltung, die Kommunen haben schon das Recht selber zu sagen, wie ich das Ganze organisieren möchte und auch vielleicht mit welcher Software, wenn sie jetzt nicht gesetzlich vorgegeben ist, ich arbeiten möchte. Aber durchaus mitgenommen habe, dass es mittlerweile eher umgekehrt ist, dass man gerade in den Kommunen, wie auch erkannt haben, das Ganze funktioniert langfristig nur durch Standardisierung. Wir wollen das gar nicht mehr. Also wir hätten teilweise tatsächlich eher lieber, wenn der Bund oder die Länder uns Dinge, die eben alle tangieren, auch vorgibt. Ja, das ist ja auch ein Riesenvorteil im Sinne der finanziellen Einsparung, dass nicht alles 300-400 Mal gemacht wird in den Kommunen in Hessen oder deutschlandweit noch öfter. Und ECOM 21 ist da halt unser Partner. Wir haben auch gerade wieder ein aktuelles Gespräch gehabt, aber da kann der Holger vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, also das, was Dennis gesagt hat, 100%. Vielleicht noch ein Zusatz dazu. Es gibt dann doch starke Beharrungskräfte teilweise. Ich schmeiße jetzt einfach mal das Wörtchen Hundesteuer in den Raum. Das ist ja etwas, was die Kommunen für sich jeweils ausgestalten können. Und da haben die Kommunen doch irgendwie teilweise den Anspruch, da sehr genau regulieren zu wollen. Nein, wir können den Prozess aus dieser Kommune XY nicht benutzen, weil dann könnten wir ja gar nicht die Farbe des Hundes irgendwie mehr eintragen. Und all solche Späßchen, ne, das gibt's hier natürlich. Das müssen wir definitiv überwinden, weil das wird uns am Ende des Tages nicht in Richtung einer Standardisierung führen. Und das wird uns vor allen Dingen auch nicht die Effizienzvorteile bieten, die wir da haben möchten. Nochmal kurz zu ECOM 21. Wir sind da sehr happy mit der Zusammenarbeit, weil die ECOM 21 unseren Kerngedanken auch verstanden hat und teilt. Die sagen nämlich auch, wir können eben nicht mehr die Insellösung der Kommunen jetzt im Einzelnen da supporten, so wie das in der Vergangenheit gehandhabt wurde, sondern die haben ja auch selbst Personalmangel und müssen deshalb schauen, dass auch sie mehr in Richtung Standardisierung gehen und bieten deshalb beispielsweise über Plattformen wie Sivento oder auch Cosma 21 Lösungen an, die bei den Kommunen übergreifend genutzt werden können. Ne? Also da entsteht ein Ökosystem, ein digitales Ökosystem, über die kommunalen Rechenzentren. Und darüber hinaus haben die sich ja auch mit anderen kommunalen Rechenzentren mittlerweile verbandelt, ne? Also da gibt's auch vergaberechtlich, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob euch das was sagt, ne? Aber mittlerweile so viele Verbindungen, dass wir auch auf die Dienstleistungen der anderen kommunalen Rechenzentren zugreifen können.
Wenn ihr es beurteilen müsstet, ich glaube, du, Dennis, hast davon in Altlasten gesprochen, sowohl hardwaretechnisch wie auch softwaretechnisch. Was ist denn da noch an Modernisierungsarbeit, Nacharbeit zu leisten, bis man sagen kann, man ist einigermaßen state of the art? Ich rede jetzt nicht von der neuesten Hightech KI-driven Solution, sondern ich rede, sagen wir, von einer modernen Softwarearchitektur, die man weitgehend in allen Ämtern, die Holger in deinen Zuständigkeitsbereich fallen, dass die einigermaßen auf dem aktuellen Stand der Dinge sind. Habt ihr noch sehr viel Altlasten abzuarbeiten oder ist das schon, seid ihr schon auf einem guten Weg?
Also ich würde tatsächlich sagen, wir haben da immer noch einiges zu tun. Das liegt aber auch daran, das ist ja ein ständiger Prozess. Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen würde, wir gehen intensiv an die Sache ran und nach 12 Monaten sind wir auf dem neuesten Stand. Man tauscht ja immer wieder End-of-Life-Geräte aus, also man wird nie fertig damit. Das ist immer ständig im Wachsen. Und es kommt immer darauf an, wie die Herausforderungen sind. Und gerade im jetzigen IT-Umfeld sind die, waren sie schon immer, werden aber gefühlt ständig immer noch schneller anders und das zieht sich im Winter bis auf die Infrastruktur. Aktuell kommen wir aus einer Welt, wo wir noch viel On-Premise haben. Jetzt stellt sich die Frage, gehen wir in die Cloud? Und auch hier zieht es sich wieder durch, dass dann eben Geräte, die vielleicht die nächsten Jahre eigentlich noch einsatzbereit gewesen wären in der Infrastruktur, aber für die Cloud-Infrastruktur gar nicht vorbereitet sind. Und ja, also man kann versuchen, so gut wie möglich zu planen und Änderungen durchzuführen, aber letztendlich manchmal wird man von außen getrieben, überholt. Ja, auch gerade die großen Anbieter wie Microsoft, wenn da eine Neuerung kommt, kann man sich dem erstmal nicht verwehren, wenn man drauf gesetzt hat und ist dann plötzlich ungeplant schon wieder in der Aktualisierung.
Mhm. Vielleicht direkt das mal aufgreifend, Stichwort Microsoft, weil ein Thema, was wir jetzt bei uns hier auch bei 949 ja auch immer wieder haben, ist jetzt in diesem Jahr oder seit einem Jahr im Grunde ja dann nochmal sehr viel stärker Thema Abhängigkeiten, digitale Abhängigkeiten zu ja bestimmten Anbietern in aus bestimmten Regionen. Ist das bei euch ein Thema, auch über darüber nachzudenken oder dahin zu arbeiten, dass eben so eine digitale Abhängigkeit zu bestimmten großen Anbietern geringer wird?
Ja, ist definitiv ein Thema. Wir haben hier zwei wesentliche Perspektiven, aus denen wir da drauf gucken. Das eine ist das Thema Kompatibilität mit Fachverfahren und Wartbarkeit und so weiter und so fort. Und da sind wir auch aus der Historie gesehen mit Microsoft-Produkten schon sehr, sehr eng verbunden, ne? Also die, wenn wir beispielsweise hier ein Dokument in unsere E-Akte ablegen, da können wir das mit Word, Microsoft Word direkt bearbeiten. Mit LibreOffice wiederum nicht. So, und da sind wir schon in einer Abhängigkeit, die uns quasi durch einen anderen externen Fachverfahrensanbieter, E-Akte ist ein Fachverfahren, dann aufoktroyiert wird irgendwie, ne? Und wir haben aber realisiert, dass diese digitale Abhängigkeit, in die wir uns und nicht nur wir, in die sich fast alle Kommunen reinbegeben haben, dass das zumindest gelockert werden muss, nämlich durch eine Backup-Infrastruktur für den Fall oder für den irgendwann eintretenden Fall, dass es mal knallt. Also beispielsweise durch die amerikanische Regierung wurde ja vor kurzem bewirkt, dass Justizeinheiten aus Den Haag, also Internationaler Strafgerichtshof, dass da die Microsoft-Lizenzen auf einmal komplett gesperrt wurden und die nicht mehr arbeitsfähig waren. Wer sagt denn, dass das nur denen passiert und nicht irgendwann auch uns? So, also das ist schon mal so das eine Ding. Das andere Ding ist, wenn es nicht komplett abgestellt wird, dann wird es vielleicht auf einmal sehr, sehr viel teurer, weil, weiß ich nicht, Zölle, Gegenzölle und so weiter und so fort ist ja auch nichts Unbekanntes mehr in unserer sehr vulnerablen Welt gerade aktuell. Da kann sich ja auch innerhalb von kürzester Zeit was verändern. Deshalb bauen wir aktiv an einer Infrastruktur im Hintergrund, die uns jetzt im weiteren Verlauf der nächsten Jahre vorbereiten wird, zu wechseln. Aber das ist, um ehrlich mit euch zu sein, bei der Anzahl von Fachverfahren und bei der Anzahl von Abhängigkeiten, die wir haben, ein erhebliches Stück Arbeit, die man sich machen muss, klar.
Schön, dass du das so sagst. Ich habe gerade gestern über den Internationalen Strafgerichtshof gesprochen und was dort eben entsprechend passiert ist. Und es scheint ja zumindest mal ein Umdenken stattzufinden. Noch nicht in allen Bundesländern, aber Leuchtturm ist ja Schleswig-Holstein hier in Deutschland, die eben sagen, wir gehen auf alternative Lösungen, auf Open-Source-Lösungen. Aber es ist, ich denke, schon immer wieder das zu hören, was du auch gesagt hast. Die Fachverfahren sind wirklich eine Challenge, ein Problem, das auch mittelfristig, langfristig gelöst werden muss. Und was vielleicht auch durch politischen Druck gelöst werden muss, dass eben die Anbieter diese Fachverfahren öffnen müssen. Es kann nicht sein, dass man von Word-Makros und Excel-Makros abhängig sein kann in einer deutschen Verwaltung.
Ja klar, ganz kurz vielleicht, sehe ich auch so, die Europäische Union könnte ja beispielsweise auch mal regulieren, dass wir bestimmte Dateiformate als Standardschnittstelle einfach haben, ne? Also ODP beispielsweise, dass die Fachverfahrensanbieter und nicht nur die, sondern generell Softwareanbieter offene Schnittstellen zur Verfügung stellen müssen und nicht, weil wir es immer schon so gemacht haben, die Microsoft-Schnittstelle. Das ist ja das, was uns killt am Ende des Tages.
Also ich habe ja gelesen, 2027 soll Open Document Format Standard werden in der Verwaltung, ist irgendwo mal festgeschrieben worden. Ich glaube nicht, dass das erreicht werden kann in der kürzester Zeit, eben aufgrund der verschiedenen Fachverfahren, die du erwähnt hast. Aber es ist Bewegung da. Der Bundestag hat auch eine Kommission eingesetzt, in dem eben überlegt wird, wie kann ich auf Open Source basierte Lösungen für die 10.000 Mitarbeitenden im Bundestag entsprechend umstellen. Wie sehr es trägt, wie schnell es passiert, ist eine ganz andere Frage. Denn natürlich ist es kein dünnes Brett, das gebohrt werden muss, sondern es ist ein dickes Brett, das gebohrt werden muss. Aber ich denke mal, ein Umdenken ist klar in den vergangenen Monaten insbesondere zu beobachten. Oder wie seht ihr das?
Ja, definitiv wichtig ist halt, dass der Weg weiter beschritten wird. Also der Bund hat ja das Zepter ein bisschen in der Hand. Wenn jetzt dieses Thema Deutschland-Architektur, Deutschland-Stack, wie auch immer, wenn das konsequent weiterentwickelt wird und auf digitale Souveränität getrimmt wird, wenn wir dort unsere Standard-Fachverfahren haben, und ich rede gar nicht immer von der 100%-Lösung. Meistens reicht es ja eigentlich schon, sich die 10, 20 großen Fachverfahren mal vorzunehmen und da eine Lösung zu bauen, die allen Kommunen zur Verfügung gestellt werden kann. Damit wäre schon der Großteil gemacht. Wenn das konsequent jetzt passiert die nächsten Jahre, dann sehe ich durchaus eine Chance, dass wir bis Ende des Jahrzehnts, und das ist jetzt wirklich nicht mehr so arg lang hin, dass wir da einen ordentlichen Schritt machen können in Richtung der digitalen Souveränität.
Du hast uns fast schon die Abschlussfrage weggenommen, aber noch sind wir nicht ganz am Ende. Ein Thema darf ja nicht fehlen, Lars. Du ahnst, was jetzt kommt. Ich spiele dir den Ball rüber.
Ich könnte mir vorstellen, weil ich hatte noch so das Thema IT-Sicherheit im Kopf, aber das meinst du wahrscheinlich nicht, sondern du meinst künstliche Intelligenz, meinst du wahrscheinlich eher. Ich möchte aber trotzdem vielleicht kurz nochmal auf das Thema Sicherheit eingehen, weil ich hatte gesehen, Dennis, dass du ja auch in deiner Karriere ja auch so IT-Sicherheitsbeauftragter dann auch mal warst. Wie ist denn, also das ist ja auch etwas, was jetzt in der medialen Öffentlichkeit ja auch ein großes Thema ist, eben größere, mehr Sicherheitsbedrohungen, eben auf unterschiedlichen Ebenen, aus unterschiedlichen Gründen. Spürt ihr das jetzt ganz konkret bei euch in der Verwaltung auch? Ist dann eine größere Gefahr da, auch eine größere, dass es da vielleicht auch Vorfälle gab, wo ihr seht, okay, da ist wirklich etwas, was man tun, da muss man wirklich mehr tun. Stefan, du hast noch
die Hand gehoben. Also das Stichwort kritische Infrastruktur und Kritis hier nochmal reinwerfen, was ja sicherlich ja für uns in Darmstadt auch ein Thema ist. Und gestern hatten wir ja auch ein kleines Ereignis in Darmstadt, ein Brand, der uns auch mal wieder so wachgerüttelt hat. Deshalb guter Einwurf, bevor wir dann gleich das Thema KI nochmal streifen. Dennis, IT-Security, wir hören überall Hackerangriffe von überall. Wie seht ihr das jetzt auf einer kommunalen Ebene, auf der Stadtebene?
gut, nicht mehr starten soll. Es ist natürlich eine dauerhafte Gefahr und ich würde auch nicht sagen, es ist nicht mehr geworden, sondern es ist schon immer viel. Ja, wir müssen immer nur froh sein, dass tatsächlich dann diese Angriffe, die ständig stattfinden, das sehen wir ja auch täglich, das können wir auch sehen, dass das ist im locker hohen dreistelligen bis vierstelligen Bereich, wie die Angriffe laufen täglich. Wir können sie mit Standardmaßnahmen eben abwehren. Aber natürlich ist es immer so das Damoklesschwert, das über einem hängt. Das hat ja auch schon genug Firmen und Kommunen erwischt. Also es ist nicht mehr geworden, es ist viel.
Profitiert ihr davon, dass Fraunhofer in Darmstadt dort aktiv ist? Arbeitet ihr mit denen zusammen? Hier ist ja sehr viele Fraunhofer-Institute und auch gerade zum Thema IT-Security sind ja Spezialisten vor Ort.
Es gibt immer wieder, ich bin jetzt selber der Stadt Darmstadt seit 2 Jahren, aber es gibt immer wieder mal Projekte mit dem SIT, wo wir oder auch mit der Fachhochschule, wo immer mal geschaut wird, auch im Bereich IT-Sicherheit, wie ist unser Stand, was können wir vielleicht noch besser machen, und wir sind auch ständig dabei, uns weiter zu verbessern, denn wie gesagt, wir sehen, wie die Angriffszahlen sind und man muss versuchen, immer da State of the Art zu bleiben, wobei auch das ja nicht davor schützt, dass dann doch mal was passieren könnte.
Mhm. Klar.
Die Angriffe sind auf jeden Fall intelligenter. Ja, die Angriffe sind intelligenter geworden. Also vielleicht nicht unbedingt mehr, aber insbesondere dieses Thema Social Engineering, also wie nutze ich das zwischenmenschliche Vertrauen von tatsächlich existierenden Personen aus, um mich da irgendwie reinzuklinken und an irgendwelche Passwörter beispielsweise ranzukommen. Das ist etwas, was erheblich ansteigt. Das merken wir.
Wollen wir dann vielleicht kurz noch den Bogen zu KI,
Kurve, weil intelligenter, bevor wir die Abschlussfrage stellen. Ja, genau, das Thema ja angesprochen, 30% der Beamtinnen, Beamte oder der Angestellten gehen jetzt irgendwann in Ruhestand. Das ist ja auch für die Stadt Darmstadt, auch für andere Unternehmen eine Herausforderung. Und wird natürlich auch die Sau durchs Dorf getrieben. Ich formuliere es ganz bewusst mal so. Dass man sagt, durch System der künstlichen Intelligenz, durch jetzt ist ja das Buzzword KI-Agenten und ähnliche Lösungen, wird man versuchen, eben diese personellen Lücken zu schließen. Da gibt es sehr vollmundige Versprechungen. Es gibt aber auch durchaus reale Zahlen, die sagen, so dolle funktioniert das alles noch gar nicht. Auch in der öffentlichen Verwaltung gibt es BRGPT und was weiß ich nicht, alles darum kreucht und fleucht. Ist bei euch das Thema KI überhaupt in der Praxis, im Alltag eine Rolle bereit oder wird das kommen? Oder wie schätzt ihr das ein in eurer Blick als Praktiker, die eben vor Ort arbeiten?
Also ich denke, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sowas in allen Unternehmen oder Organisationen bereits eine Rolle spielt, weil es natürlich Personen gibt, die, weiß ich nicht, beispielsweise sich irgendwie eine Argumentation mal per ChatGPT zusammenschreiben lassen oder, Informationen über Claude erfragen und so weiter. Das gibt's natürlich alles, ne? Wir in Darmstadt sind gerade dabei, wie eine Verwaltung das halt so macht, ne, das zu reglementieren, also da klare Vorschriften zu setzen, was in Ordnung ist und was eben nicht. Aber wenn wir uns jetzt mal wegbewegen von, Stadt Darmstadt, sondern zu so einer generellen kommunalen Situation, also klassische Stadtverwaltung, da sehe ich aktuell, ehrlich gesagt, bei den allermeisten Bereichen noch nicht, dass uns das wirkliche Effizienzvorteile und Ähnliches bringt, weil uns fehlt die Datengrundlage. Wir haben ja eben schon 2-3 Mal den Deutschland-Stack angerissen und da sehe ich wirklich erhebliche Potenziale, die da, aufkommen können. Aber letzten Endes, nur weil jetzt hier irgendjemand meint, eine KI einzusetzen, das wird es uns noch nicht bringen. Ganz im Gegenteil, es erzeugt sogar teilweise problematische Fehler und Situationen. Ich kann da vielleicht ein Beispiel geben. Ich habe mir neulich mal zu irgendeinem Thema so eine Art Argumentationspapier von Claude schreiben lassen, ne? Weil ich war spät dran und wollte das noch irgendwie vorbereiten und so weiter. Und dann habe ich gedacht, komm hier, dann benutze das einfach mal. Das mache ich sonst gar nicht. Also auch als Informatiker, ich habe mich da bisher sehr ferngehalten von. So, und dann spuckte mir Claude ein wirklich perfekt klingendes Dokument aus mit Argumentationen und Best Practices und so weiter und so fort. Ich so, toll. Ja, dann habe ich mir das durchgelesen und habe, weil ich mich ganz gut mit dem Fach, mit dem Inhalt auskannte. Ah, jetzt haben wir mehrere Katzen sogar schon, ja, genau, im Bild. Das ist ja cool. also war auf jeden Fall, weil ich mich mit dem Thema auskannte, habe ich dann mir das mal angeguckt, ein bisschen genauer, und habe festgestellt, okay, die Best Practices, die hier genannt werden, die existieren nicht. Ich habe die alle nach und nach dann manuell gesucht und habe festgestellt, die gibt's nicht, die sind halluziniert. Jetzt bin ich so so reflektiert gewesen und habe das gemacht, und anschließend habe ich das Papier dann angepasst, und wahrscheinlich hätte ich es genauso schnell selbst geschrieben, aber das machen ja viele nicht, und das ist eher die Problematik, die da auf uns zukommt, also dass wir Informationen gegebenenfalls verbreiten, die falsch sind am Ende des Tages, und da dürfen wir natürlich überhaupt nicht hin, dann schwindet das Vertrauen wieder.
Ja. Also vom Darmstadt-GPT sind wir noch ganz weit weg. Also das ist jetzt speziell für Darmstadt trainierte Modell der künstlichen Intelligenz. Ersetzt Darmstadt durch Kommunal oder Stadt-GPT oder whatever, ja?
Ich halte es auch wirklich für Quatsch, um ehrlich zu sein. Okay. Zumindest auf der kommunalen Ebene. Ich will nicht in Abrede stellen, dass KI super hohe Potenziale hat, aber nur wenn wir eine gemeinsame Datenbasis haben als Kommunen, nur wenn wir gemeinsame Applikationen haben als Kommunen, nur dann wird es richtig Treibstoff sein für unsere Verwaltung. Ansonsten sind das lustige Einzellösungen, Insellösungen, die aber am Ende des Tages keinen echten Mehrwert liefern. Ich weiß, es ist eine harte Meinung und viele unterstützen das so nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, wir müssen das systematisch ganz anders angehen, als es bisher gemacht wurde.
Ja, und ich sehe es vor allen Dingen auch, vielleicht ganz kurz noch dazu, ich sehe das vor allen Dingen in dem Umgang mit KI, was du gerade beschrieben hast, das sehe ich in meinem Alltag auch, dass halt Informationen eben unkritisch dann übernommen werden, wo man dann vielleicht das nicht mehr hinterfragt oder es niemand hinterfragt. Und da ist halt so wie bei anderen Bereichen jetzt im Digitalen ja genauso, es ist halt auch eine Frage des Trainings und dass die Menschen halt auch lernen, richtig mit diesen Plattformen dann umzugehen. Ja.
Ich will nur nochmal ergänzen, dass man sich ja auch bewusst machen muss, die Datenbasis jetzt zum Beispiel für ChatGPT, Claude oder Le Chat oder wie sie alle heißen, sind zum Großteil ja nicht jetzt nur Bibliotheken, wo man sagt, das sind hoffentlich relativ gesicherte Informationen, sondern ja auch das freie Internet. Und wenn man eben schaut, wie viele Fehlinformationen mittlerweile da sind, dann muss man sich ja immer bewusst machen, die fließen auch in die Antworten ein von so einer KI. Was ja dann klar macht, ich muss es wirklich eher doppelt und dreifach nochmal nachlesen, um mir zu vergegenwärtigen, kann das überhaupt stimmen, was da als Antwort kam.
Deshalb hatte ich auch Darmstadt-GPT gesagt, das ist wirklich eine eigene Datenbasis, die entwickelt werden müsste, und diese ersetzt Darmstadt mit Hessen oder whatever oder kommunal. Aber ich finde es schon mal einen realistischen Blick, und danke dafür, Holger. Denn auch dieses Auge durchs Dorf getrieben. Ja? Also die KI löst die Personalprobleme in der Verwaltung. Ich glaube, das muss man durchaus eben erstmal ein bisschen skeptischer sehen. Kommen wir zum Ende, Lars.
Genau, machen wir nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft zum Ende. Wie würdet ihr oder wie stellt ihr euch denn vielleicht jetzt die Digitalstadt Darmstadt in, ich wollte jetzt zuerst 5 Jahre sagen, ich weiß nicht, ob das schon irgendwie zu hoch gegriffen ist, weil wer weiß, was in 5 Jahren ist, wenn man 5 Jahre zurückgeht, aber wie auch immer, wie weit ihr auch immer in die Zukunft gucken wollt, wie stellt ihr euch das denn vor, wie jetzt wirklich eine digitalisierte Stadt Darmstadt dann aussehen würde? Oder was würdet ihr euch wünschen?
Das ist der perfekte Zeitpunkt für diese Frage, weil wir veröffentlichen gerade unsere Digitalstrategie, die bis zum Ende des Jahrzehnts geht. Wir haben auch eine BürgerInnenveranstaltung am 3.3., 18 Uhr, Zentralstation, wo sich unterschiedlichste Leute gerne beteiligen können. Aus meiner persönlichen Perspektive heraus ist es so, dass wir uns um das kümmern müssen, was die Bürgerinnen und Bürger an erster Stelle tangiert, nämlich die Verwaltungsdienstleistungen. Die müssen end-to-end durchdigitalisiert sein und mit sicheren Kommunikationskanälen ausgestattet sein. Das heißt, behördliche Postfächer und so weiter und so fort. Das müssen wir, also Benutzerkonto Bund oder Bund-ID und so weiter und so fort, so wie wir das von Elster bereits kennen, ne? Das muss viel, viel, viel stärker ausgerollt werden und das ist so mein persönliches Ziel. Und alles andere, das kommt danach. Für 2030 ist das mein persönliches Ziel und der Rest ist nebensächlich, also nicht nebensächlich, aber Prio 2.
Dennis, auch du eine Vision?
Die zuerst gezeigte analoge Rundlaufmappe, wenn die weg wäre, stellvertretend für alle anderen analogen Vorgänge, die in der Stadtverwaltung aktuell noch da sind, wenn die alle Prozesse auch intern, das wäre aber die End-to-End-Digitalisierung schließt ja diesen Mittelschritt mit ein. Wenn wir das geschafft haben in 5 Jahren, das halte ich nicht für unmöglich, das ist ein erreichbares Ziel, dann haben wir erheblich mehr Geschwindigkeit. Ich glaube, die Mitarbeitenden sind zufriedener, das Personal ist entlastet, wir haben es gehört, wir brauchen auch nicht mehr so viel davon, weil die Prozesse dann gut und digital laufen. Letztendlich freuen sich auch die Bürger, dass, wenn sie den Antrag einreichen, auch relativ schnell einen Bescheid bekommen.
Ja, herzlichen Dank. Schön.
Vielen Dank.
Hallo, euch Stefan, beide. Du. Ja, ich finde, ich fand es sehr erfrischend, dass ihr doch einen sehr realistischen Blick jenseits von den Buzzwords und den Hypewords hier auf die Aufgaben geworfen habt, die ihr als IT-Verantwortliche, Digitalisierungsverantwortliche der Stadt Darmstadt habt. Ich glaube, da ist sehr viel mehr Basic-Arbeit zu leisten, als man sich, wenn man von oben drauf guckt, vorstellt. Ich möchte einen ganz menschlichen Appell am Ende noch stellen, da ich gehöre ja auch schon zu den Älteren. Ich gehöre auch zu diesen Jahrgängen, die irgendwann jetzt in Rente gehen und es gibt noch wesentlich Ältere wie meine Mutter. Vergesst bei der ganzen Digitalisierung nicht, dass es auch noch die Schnittstelle Mensch geben muss. Luisencenter ist ja jetzt ein Bürgercenter, wo die Leute vorbeigehen können. Ich glaube, dass wir weiterhin beides brauchen werden und dass das wichtig ist, dass man beide Aspekte auch entsprechend als Servicedienstleistung als Stadt entsprechend anbietet. Ich habe das Gefühl, und dann bin ich auch ruhig, dann hat Lars das letzte Wort, dass hier in Darmstadt parteiübergreifend, nehmen wir mal gewisse Richtungen außen vor, schon ich das Gefühl habe, es gibt eine gewisse Einigkeit, dass man das Thema anpackt. Und das ist nicht so parteipolitisch besetzt wie manches andere Thema. Und das ist ja vielleicht auch eine Chance. Also ich wünsche euch beiden viel Glück. Ich werde am 3. März, wenn ich es irgendwie einrichten komme, mir das auch mal anhören in der Zentralstation. Und ich hoffe, wir bleiben einfach im Kontakt zu den Themen, die eben hier relevant sind. Herzlichen Dank.
Gut. Ja, vielen Dank. Wir werden natürlich auch sowohl die Einladung zum 3.3., da wird ja sicher auch was öffentlich sein, auch verlinken bei uns in den Shownotes. Und wenn die, du hast ja gesagt, die Digitalstrategie wird veröffentlicht, wenn es dann da auch einen öffentlichen Link gibt, werden wir den ja bei uns dann ja auch veröffentlichen, genau für alle, um sich da auch weiter zu informieren. Ja, vielen, vielen Dank für euch zwei. Es hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke uns auch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Ciao.